Ein Herz
und ein Habibi
mit Beatrice Mansour
und Ahmad Mansour.
Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
Wirklich? Eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz.
Hallo Habibi.
Wir haben gesagt, wir machen den Anfang ein bisschen anders.
Also aber nicht du jedes hast Mal ja das schon gleich wieder anders an.
Ja, ich sag dir auch im Alltag Herz und Schatz und so weiter.
Also wie soll ich zu dir sagen?
Ey, wie geht's, Alter?
Ey, du. Ey, Opfer.
Das darfst du nicht sagen. Das darf nur ein Ausländer sagen. Ein Deutscher darf nicht ein Minderheit Opfer nennen. Das geht
ich
nicht.
Ich bin aber eine Frau. Ich gehöre auch irgendwie zu einer Minderheit.
Nein, du bist eine privilegierte weiße Frau.
Das stimmt nicht. Wir haben jetzt eine kennst du das neue...
Opferindex?
Nee, sondern es gibt jetzt die neue Formulierung Mädchen-Sternchen. Also Mädchen werden zu den Sternchen-Minderheiten und schützenswerten potenziellen Opfergruppen gezählt. Deswegen steht unsere Opferidentität in Konkurrenz zueinander.
Interessant. Ich habe noch eine Opferidentität. Hm. Warum kaufst du immer wieder Stinkkäse? Ich fühle mich beleidigt von der Stinkkäse.
Das ist dein Problem.
Es stinkt das ganze Kühlschrank. Warum soll man etwas essen, das stinkt?
Es schmeckt lecker.
Es kann nicht lecker schmecken, wenn es so riecht.
Ich lasse mich von dir nicht beeinflussen und nicht diktieren, mir nicht diktieren.
Wenn ich Kanzler werde, dann werde ich Stinkkäse verbieten.
Und was
Stinkkäse
ich nicht mag.
Und Fahrradfahren.
Du darfst niemals Kanzler werden.
Irgendwann wird man diese Aussage schneiden und auf Twitter viral gehen lassen, wenn ich mal Kanzlerkandidat werde.
Ja, vielleicht solltest du erst nochmal überlegen.
Ja, damit hast du ja meine Chancen so reduziert, dass sie bei null stehen.
Naja, wenn du anfängst, deine engsten Freunde zu deinen Feinden zu machen, indem du ihnen die Dinge verbietest, die ihnen Spaß machen, wird es schwierig mit einer Kanzlerschaft. Zum Beispiel angefangen beim Stinkekäse.
Ich finde, es gibt eine Mehrheit in Deutschland, die dafür ist, Stinkkäse zu verbieten. Aber ich verbiete das ja nur in mein Zuhause erstmal, bis ich Kanzler werde.
Eben.
Ja. Spaß beiseite. Demokratie muss auch Stinkkäse halten.
Ja.
Wie geht's dir?
Gut.
Ich war so unterwegs, dass wir uns jetzt hier treffen. Das ist unsere wöchentliche Rendezvous. Hier.
Ja, Dating Time.
Genau. Ja. Ja. Mein Buch kam raus.
Kommt, ja, genau.
Ja, wenn das gestrahlt ist, ist es rausgekommen.
Richtig, Entschuldigung, ja.
Viel Termine, viel Medien, viel Buchlesungen und viele Menschen, die das kaufen. Und deshalb mache ich hier eine sehr versteckte Werbung, Operation Allah. Wer ein bisschen mehr über ein Thema erfahren will, das unsere Politiker vergessen, soll das Buch lesen. Wer die Frage beantworten bekommt, warum Islamisten gendern, soll das Buch lesen.
Und auch was wir tun können dagegen, oder?
Ja,
oder legst du nur den Finger in die Wunde?
Nein, ich habe in jedem Buch auch ganz klare Forderung an die Politik, wie man damit umgeht. Gestern habe ich ein E-Mail von einem Journalist bekommen, über 3 Seiten lang. Der hat wirklich das Buch gelesen, was ich sehr dankbar bin, hat seine Kritikpunkte geschrieben. Also noch nie jemandem, der so intensiv mit dem Buch sich auseinandersetzt und auch das tut. Aber ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen beleidigt, dass ich einen Journalisten auch ein bisschen kritisiert habe. Haltungsjournalismus.
Also ich habe die E-Mail auch gelesen und ich war sehr beeindruckt von seiner differenzierten Auseinandersetzung.
Finde ich auch,
und seinem
keine
Feedback.
Frage.
Und auch, ich finde, er hat gute Denkanstöße auch nochmal mitgegeben, gerade was auch diese Begriffe mit Haltungsjournalismus. Ich verstehe das Konzept, was du auch damit meinst. Die Frage ist tatsächlich, welche Begriffe nutzt man, die schon besetzt sind, auch von anderen Positionen?
Nein, das ist ein Problem, weil es ist fast alles schon besetzt. Ja, warum nutzt man Schreibtisch-Täter? Das ist auch irgendwie Besitz. Unterwanderung ist Besitz. Was ist noch? Gescheiterte Integration ist schon irgendwie, ja, die AfD nutzt das. Also wir können unsere Sprache nicht verändern, weil irgendwelche Dippen von Rechtsradikaler das zu Eigennutz machen. Im Gegenteil, wir müssen das differenzierter tun. Und wir kennen ja viele Journalisten, die sogar aus dem System, von dem System drin eigentlich auch kritisieren und sagen, wir haben jetzt ein Problem mit einer neuen Generation, die ihre journalistische Tätigkeit anders versteht.
Ja, die Journalismus mit Aktivismus verwechseln, das ist total richtig,
genau.
Die Frage. Und ich pflichte dir auch bei, dass wir Begriffe genauso wenig wie Themen immer nur den Extremisten überlassen sollten, sondern sie auch neu und anders besetzen. Das ist natürlich trotzdem so, wie wir funktionieren. Wenn du ein bestimmtes Schlagwort einfach bringst, dann ist im Grunde genommen schon sehr viel geframed und sehr viel klar.
Ja, aber das passiert von beiden Seiten.
Dann dringt aber auch deine Botschaft, die eigentlich dahinter steckt, in den wenigeren Fällen irgendwie auch tatsächlich durch. Und ich glaube, das ist, was man im Blick haben muss, um das eben anders zu besetzen. Musst du mehr Aufwand betreiben, um die Begriffe so klar zu formulieren und auch zu beschreiben, was du damit meinst, damit es eben neu besetzt werden kann. Und
ja, das macht man. Man nutzt ja nicht nur irgendwelche Begriffe, sondern man klärt sie. Man erklärt, was man damit gemeint.
Was dann auch ankommt in der Aufmerksamkeit.
Ja, aber wenn du das so tust und sozusagen eine Liste machst, einen Index von verbotenen Worten, die man nicht benutzt, weil andere die benutzen, dann hast du irgendwann keine Sprache. Und das ist der Fall teilweise, den wir jetzt haben, dass so viele Menschen bestimmte Sachen nicht mehr sagen und dann ist das nicht nur das Wort an sich, sondern die Inhalte, die dahinter werden, sozusagen teilweise tabuisiert oder wenn sie angesprochen, schaffen sie bei den Gegenüber irgendwie das Gefühl, ja, guck mal, also ich bin ja seit einer Woche jetzt recht radikal und Nazi, weil ich zum Thema Iran-Proteste, die mich ja sehr intensiv beschäftigen und zwar seit Jahren aus sehr unterschiedlichen Gründen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, als jemand, der aus einer Familie kommt, wo so viele Frauen Kopftuch tragen, was das bedeutet, wenn ein Kopftuchzwang da ist. Und dann habe ich versucht, die Tragweite dieses Phänomen einfach nicht nur aus die Proteste im Iran, sondern auch weltweit. Ja, also wir wissen, auch wenn man meine Mutter, die Kopftuch trägt, fragt, dann erzählt sie von der 70er Jahren, wo kaum Frauen Kopftuch getragen haben, wo sie mit Minirock unterwegs waren. Und da, wo der politische Islam stärker wird, wird der Kopftuch sichtbarer. Das heißt, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen einer gewissen Politisierung der Religion und zwischen wie viele Frauen Kopftuch tragen. Und das ist auch auf Deutschland sozusagen übertragbar. Und dann kommen irgendwelche Leute, die eigentlich daraus eine sehr allgemeine Selbstbestimmung-Debatte machen wollen und dann die Frauen im Iran beibringen, sie gehen auf der Straße eigentlich nicht gegen das Kopftuch, sondern für das Recht, das zu tragen, was man will. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber da kommen die sage ich mal, die Linken und sagen, ja, übersetzt bedeutet das, die Frauen dürfen im Iran ohne Kopftuch laufen, aber in Deutschland müssen wir davor kämpfen, dass die Frauen auch mit Kopftuch sozusagen oder Kopftuch tragen dürfen. Und damit habe ich ein Problem. Erstmal, ich mach's kurz, ich finde die Konsequenzen und die Tragweite von den beiden Phänomenen nicht vergleichbar. Ich kenne keine Frau, die sozusagen in Deutschland umgebracht wurde, weil sie sozusagen Kopftuch getragen hat, auch wenn wir natürlich Diskriminierungserfahrungen haben, im Vergleich zu vielen Ländern, wo diese Kopftuchzwang eigentlich vorhanden ist. Wir reden nicht nur von Iran, sondern Saudi-Arabien. Wir reden teilweise von Gaza. Wir reden von bestimmten Dörfern im Libanon, wo der Hezbollah herrschte. Also das ist eine ganz andere Qualität dabei. Und zweitens, die Phänomene sind nicht vergleichbar. Das ist einfach, also wir leben eine Demokratie, wir leben eine Gesellschaft, wo Frauen das tragen dürfen, was sie wollen, aber wir dürfen das nicht so oberflächlich lassen. Es gibt so viele Frauen, die sagen, dass sie das Kopftuch selbstbestimmt tragen und da kann ich das verstehen. Aber andere, die das aus religiösen Gründen tun Und wenn sie nicht von ihren Eltern gezwungen werden, dann werden sie ja von einem gewissen patriarchalischen Gott gezwungen, der sagt, wenn eine muslimische Frau keine Kopftuch trägt, dann wird er in die Hölle schmoren und dann wird sie bestraft und die wird da von Engels und von Gott irgendwie verflucht und so weiter und so fort. Und das will keiner verstehen. Und dann als Antwort kommt, ja, Herr Mansour nutzt das für seine Agenda und er ist recht radikal. Und ich bin am Zweifeln, weil wir beobachten Phänomene in der Welt, aber sind wir nicht in der Lage, aufgrund unserer ideologischen Enge, die irgendwie auch auf deutsche Zustände zu übersetzen. Nicht auf das Mädchen in Neukölln, die kein Kopftuch tragen will und Fatima heißt und sie unter so großen Mobbing-Situationen zu leiden hat, bis sie irgendwie ein Kopftuch trägt oder die Schule verlässt. Und dieses Phänomen wollen wir nicht wahrnehmen, weil das schafft kognitive Verzerrung. Das, was wir im Kopf haben über, ja, Frauen mit Kopftuch in Deutschland sind diskriminierend und weiß ich nicht. Also sie sind doppelt diskriminierend. Mal von der Mehrheitsgesellschaft, die sie nicht akzeptieren, und auch von der eigenen Gesellschaft, die sie dazu zwingt, eine gute Frau sollte ein Kopftuch tragen oder ist sie nicht rein. Ich mach Punkt.
Ich glaube, dass dieses Thema mit dem Kopftuch, es ist irgendwie so einfach nur ein Stückchen Stoff, aber das ist so komplex und mehrdimensional, warum die Frauen das auch tragen. Und ich bin prinzipiell absolut dabei zu sagen, jede Frau sollte das Recht haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Bin dabei.
Und wenn in der Konsequenz das bedeutet, dass sie eben ein Kopftuch tragen möchte, dann soll sie das auch tun können, ohne dass sie Nachteile dadurch erfährt von
Doch,
der Gesellschaft.
Doch, sie erfährt Nachteile, zum Beispiel Lehrerin sein will.
Warte kurz. Ich habe gesagt, von der Gesellschaft. Es schließt sie aber aus, dadurch, dass wir ein Neutralitätsgebot eigentlich haben wir ja nur in Berlin. Es gibt ja wenig andere Bundesländer, die das so haben für ihre Landesbeamten. Aber als ausführende Person, sozusagen als exekutive Kraft, ja, dann des Staates und des Rechtssystems, ist es natürlich schwierig, so ein sehr deutliches Signal, womit ja viele Dinge verbunden sind, wie welches Rollenverständnis trägt man, Thema auch, welche Haltung hat man auch zur sexuellen Selbstentfaltung und Freiheiten. Und mit dem Kopf so verbunden ist auch eben das klare Bekenntnis zu einer Religion. Und die Frage ist eben dann, wie verhält sich auch diese Religion? Und deswegen mischt sich das dann so von dieser Makro- zur individuellen Mikroebene, ja. Also eine Frau, die ein Kopftuch trägt, kann auch andere Menschen, die kein Kopftuch tragen und nicht Muslime sind, völlig gleichberechtigt behandeln. Es gibt aber auch andere, die das nicht können, beziehungsweise wenn man auf der Makroebene schaut, ist es eben politisch eingesetzt als ein klares Signal zu differenzieren und auch abzugrenzen. Und das ist nicht mehr vereinbar eigentlich mit dem, was auch jemand, der Ausführender eines Rechtsstaats ist, der nicht abgrenzen sollte, sondern eben für alle inklusiv auch Recht gestalten soll, nicht vereinbar. Und da sehe ich tatsächlich die Schwierigkeiten. Ich kann das nachvollziehen, dass eben diese Gruppe von Frauenrechtlerinnen gibt, die sagen, ja, im Iran kämpfen die Frauen dafür, dass sie Wahlfreiheit bekommen. Das ist auch, glaube ich, erstmal richtig, ja, also Wahlfreiheit. Aber, und da ist der Unterschied zu der Situation in Deutschland, im Iran ist es nicht nur die Gesellschaft, sondern es ist auch der Staat und das politische System drumherum, was die Frauen dazu zwingt, eine gleiche Lebensform einzuschlagen oder auch Kleidungsform. Und das haben wir ja in Deutschland nicht.
Ja, aber im Iran haben die Frauen, die Kopftuch tragen, keine negativen Konsequenzen zu tragen. Im Gegenteil zu Frauen, die das nicht tun wollen.
Richtig, genau. Da ist es umgekehrt. Da haben Frauen die negativen Konsequenzen. Aber die Frage ist ja, was sind das für Konsequenzen und wer darf das ausführen? In Deutschland ist es Diskriminierung, es sind vielleicht Rassismuserfahrungen oder Benachteiligungen, denen die Frauen ausgesetzt sind. Aber aus der gesellschaftlichen Perspektive im Iran ist es, man wird in Deutschland nicht oder auch in Demokratien nicht verhaftet oder zu Tode geprügelt und es gibt niemanden, der darüber Recht spricht und das als auch ein Mord anklagt. Das ist der Kernunterschied.
Ja.
Hi, wir sind das kleine Fernsehballett. Das besteht aus Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und wie der Name schon sagt, tanzen wir übers Fernsehen. Naja, eigentlich reden wir übers Fernsehen. Und wir wollen ganz ehrlich sein, wir reden relativ unprofessionell übers Fernsehen, aber mit so viel Leidenschaft. Und bestimmt 50% Ahnung, wenn nicht sogar 40.
Hört unseren Podcast, das kleine Fernsehballett, jeden Mittwoch eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 45 Tage kostenlos testen unter go.podimo.de/fernsehballett. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Und mittanzt.
Du kennst meine Familie und du weißt, dass die meisten Frauen über 40 Kopftuch tragen. Und du kennst auch die Diskussionen, die ich und andere führen, wenn ich da bin, auch über das Thema Kopftuch. Und natürlich geht es nicht darum, nirgendwo diese Frauen das Kopftuch irgendwie ausziehen zu wollen oder die Frauen zu diskriminieren, weil sie jetzt Kopftuch tragen. Aber man kann trotzdem mit solchen Frauen, und das tue ich ja mit meiner Familie, auch über das Symbolik des Kopftuchs und warum sie das tun, auch diskutieren und streiten. Und die Mehrheit dieser Frauen tun das nicht, weil sie eine Emanzipationssymbol tragen wollen, sondern du hast ja auch mit ganz vielen Frauen gesprochen und die tun das aus religiösen Gründen. Und sie tun das, weil sie absolut überzeugt sind, wenn sie das nicht tun, dann haben sie mit Gottes Strafe zu fürchten, dass sie das Gefühl haben, wenn eine Frau irgendwie verheiratet ist, einen Mann hat, Kinder gekriegt hat, dann soll sie als dankbar sozusagen vor Gott oder soll sie sich dankbar zeigen gegenüber Gott und dann ein Kopftuch tragen, der sie ja auch religiöser macht. Es gibt arabische Wort für Frauen, die vorher keine Kopftuch getragen haben und danach dann doch Kopftuch tragen. Das sagt man, sie ist religiöser geworden, Idayanat auf Arabisch. Und das bedeutet, dass dieses Kopftuch ein religiöser Symbol ist. Ein Symbol, der getragen ist, weil es ein gewisser Geschlechtertrennung sein soll. Und fremde Männer dürfen die Haare von einer fremden Frau nicht sehen. Diese Frauen tragen kein Kopftuch, wenn sie bei ihren Männern sitzen. Sie tragen kein Kopftuch, wenn sie mit Frauen alleine sind, sondern sie tragen das nur, wenn es halt andere Männer da sind. Und es ist ein Symbol der Tabuisierung von Sexualität, dass der Körper der Frau oder Teile ihrer Körper eigentlich in der Öffentlichkeit nicht zu suchen. Das kann man so ergänzend auch sagen, ohne diese Frauen irgendwie zu diskriminieren. Ich werde nie auf die Idee kommen, bei einer Apotheke nicht mehr einkaufen zu gehen, weil eine Frau mit Kopftuch das da als Apothekerin arbeitet. Oder wenn sie an der Universität ist. Ich werde in meine Vorlesungen immer Frauen mit Kopftuch begrüßen. Ich behandle sie nicht anders. Und trotzdem kann ich, wie du sagst, auch für Neutralität gesetzt sein und sagen, es ist problematisch, wenn religiöse Symbole, die vor allem so befestigt sind, die man nicht ablegen kann, heute, ja, morgen doch oder nein, dass solche Frauen als Polizistinnen, als Richterin oder als Lehrerin arbeiten. Und wir haben unser privates Leben ja schon sehr oft mit Frauen mit Migrationshintergrund zu tun haben, in unterschiedlichen Ämtern, wo man merkt, ihre Umgang mit mir vor allem als ja sogenannter Islamkritiker ist ausgeprägt nicht von Professionalität, sondern ausgeprägt von ihrer Haltung zu mir. Und das ist ein Missbrauch, dieses Amt, die sie betreiben. Und damit habe ich ein Riesenproblem. Und wenn man in ein neutraler Staat leben will, wo alle Menschen die gleichen Chancen haben, dann geht es auf die andere Seite. Das ist unabhängig davon, was man für Religion hat und so weiter und so fort, gleichberechtigt behandelt werden. Es geht aber auch darum, dass ideologisierte Menschen, die diesen Unterschied nicht machen können, als Problem zu thematisieren.
Ja, ich folge dir da sehr. Das Einzige, wo ich so ein bisschen, also als ein bisschen pieksiges Gegenargument, ich meine, jemand kann auch seine Haltung in sich tragen und eben nicht mit einem öffentlichen Symbol zur Schau tragen und dann hast du trotzdem solche Menschen auch in
den... Ja, beim Rechtsextremismus genauso, aber eben. Dann kann man, ohne das vergleichen zu wollen, kann man das auch immer noch thematisieren. Aber die Symbolkraft eines religiösen Symboles, der auch zur Schau getragen ist, ist sichtbar. Und dann ist die Kommunikation davon beeinflusst werden. Und das kann man nicht ausblenden. Und das darf, meiner Meinung nach, nicht ausblenden bei bestimmten Aufgaben.
Ja, ich glaube, dass halt einfach diese Symbol, Symbolik dieses Kopftuches, was dafür steht, dass es eine Trennung geben muss im öffentlichen Raum zwischen den Geschlechtern, die den Frauen eine sehr reduzierte auch Sichtbarkeit all ihrer körperlichen Merkmale zuschreibt, das ist nicht vereinbar mit unseren Grundrechten, die wir haben, mit der Selbstentfaltung, mit auch eigentlich im Kern auch mit der Würde, würde ich sagen. Weil alles, was zu mir als Mensch gehört, mit dem ich auf die Welt gekommen bin, und die Würde ist unantastbar und jetzt muss ich einen Teil davon verstecken, damit ich irgendwie tugendhaft und rechtschaffen behandelt werde oder auch so betrachtet werde, ist damit eigentlich im Widerspruch und deshalb ist es ein Problem. Du hast vorhin auf deine Familie oder bist auf deine Familie kurz gegangen. Was ich wahrnehme, ist, dass es schon einen Unterschied auch gibt in der Art und Weise, wie ich betrachtet werde. Logisch, ich bin deutsch, ich bin christlich sozialisiert. Natürlich bin ich erstmal auch in der Betrachtung und auch in der Wahrnehmung anders. Ja, also auch deine Mutter, du erinnerst dich ganz am Anfang, als wir kamen, war glaube ich beim zweiten Mal, als wir da waren, fing sie an, mit mir darüber sprechen zu wollen, dass sie schon findet, wenn ich vorhab, dich zu heiraten, also spätestens dann, findet sie schon angebracht, dass ich ein Kopftuch tragen sollte. Weil sonst könnte man es auch nicht ernst nehmen, dass ich wirklich das ernst meine mit dir. Also mir sozusagen zu signalisieren, wenn du wirklich eine ernsthafte Ehe willst und auch, dass dein Mann ernsthaft und damit auch treu bleibt, musst du schon in Vorleistung gehen und ein bisschen sagen, jetzt gehöre ich nur noch meinem Mann.
Genau. Und auf der anderen Seite eine Tante beim gleichen Besuch, die empört ist, dass du eine kurze Hose trägst bei 40 Grad.
So ja, viel zur Temperatur Toleranz. Ist an sich auch total egal. Ja, nee, es war schwierig für sie damit umzugehen und sie kam eben dann auch, ja, sie weiß doch, wie es bei uns läuft und sie weiß doch, wie es bei uns ist.
Nee, die hat meine Männlichkeit in Frage gestellt. Also warum mische ich mich nicht ein? Mhm. Wie komme ich darauf, so was zu erlauben? Und das ist schon ein Riesenproblem. Und das ist genau, meinte ich, das ist immer subtil, diese Abwertung von Frauen, die bei so einem System nicht mitmachen wollen. Es ist immer subtil. Aber es ist da. Und das kriegen die Frauen, das kriegen auch die Mädchen. Ja, eine andere Freundin von uns, die Mutter ist Muslimbruder-Anhänger, der Mann auch Funktionäre in den Muslimbruder. Sie wächst in ein Zuhause, wo wir immer wieder da waren. Mhm. Ja, wir waren befreundet mit denen bis geht nicht mehr. Und reden, wie großartig die Religion ist und wie großartig Frauen die Kopftuch tragen und wie großartig, dass die und die jetzt irgendwie endlich zur Vernunft gekommen und Kopftuch getragen hat. Und dann ruft sie mich empört an, weil in der Familie ein Mädchen mit 18 in eine Disco war und weinend sagte sie mir, was ist los mit dieser Familie, kannst du nicht mit denen reden? Und sag, ja, was ist schlimm, dass ein Mädchen mit 18 in Disco geht? Ja, ihre Kleidung und die tanzt mit fremden Männern. Und dann postet sie auf Facebook, ein paar Monate später, oh, meine 16-jährige Tochter, ich habe sie überhaupt nicht gezwungen. Auf einmal kam sie zu mir und sagte, Mama, ab heute will ich Kopftuch tragen. Herzlichen Glückwunsch, ich liebe diese Familie, ich liebe dieses kleine Mädchen, ich habe sie von null an irgendwie immer wieder besucht und Geschenke gekauft und ich werde sie nicht hassen, weil sie jetzt ein Kopftuch trägt, ja, oder ich werde mein Verhalten zu ihr nicht verändern. Aber auf die andere Seite, erzähl mir nicht von Freiwilligkeit.
Ja. Das ist eben der Punkt, auf den ich auch eigentlich noch hinaus wollte, das Thema, wie freiwillig sind denn diese Entscheidungen? Das glaube ich, kann man aber insgesamt sagen und insgesamt bei sehr, sehr vielem in Frage stellen, aber eine Erziehung, die darauf abzielt, dass du Teil eines Kollektivs bist, eines großen Ganzen bist und auch deine Rolle erfüllen musst, da gehört es zu deiner Ausbildung deines Selbst, ja, also deines Konzepts auch von mir selber. Wer bin ich eigentlich? Und ich bin Teil von der Großfamilie. Ich bin Teil von dem und dem. Und um dazugehören zu wollen, und das ist eine schon fast existenzielle Frage, denn wenn ich nicht mehr dazugehöre, was bleibt von mir dann noch übrig? Und dementsprechend sind die wenigsten Mädchen, die dann sich da extrem dagegen widersetzen, sondern sie machen mit und verstehen es auch als etwas, was ihnen aufgezwungen wird und wo ihr Willen gebrochen wird, sondern sie entwickeln das als eigenen Willen, so auch leben zu wollen und auch in der Form dann einen Mann zu suchen, der auch das von ihnen als Frau erwartet, der auch von ihnen erwartet, dass sie Kinder haben wollen, der von ihnen auch erwartet, bestimmte Rollenbilder auch im Familienleben dann auch fortzusetzen und die Frauen, die ja wiederum auch für die Erziehung zuständig sind, also tatsächlich eben einfach auch Hüterinnen der Moral und der Tugend auch sind, der gesamten Familie. Und sie übernehmen das als eine Aufgabe, die dazugehört für sie eben als Frau.
Genau, und dann fragt man sich natürlich, wo ist die Mündigkeit, wo ist die Erziehung zur Individualität? Und dann sollte man sich nicht wundern, dass aus europäischer Sicht arabischer Frühling gescheitert hat, aus meiner Sicht arabischer Winter, weil es ging ja nie um Freiheit, vielleicht die Ersten, die auf der Straße gegangen, aber das ganze System ist nicht auf Freiheit gebaut. Und wenn man wirklich will, dass diese Völker irgendwie demokratisch werden, dann hilft keine amerikanische Panzer, die Demokratie mitbringen, sondern es geht um genau das erstmal, um die Erziehungsmethoden, um die Individualität, um die Veränderung des Schulsystems, um die Veränderung der religiöse Diskurs, dass man in Frage stellt, dass man nicht wartet, dass ein Imam irgendwo in Katar uns sagt, was es erlaubt und verboten ist, sondern dass die Menschen auch selber Entscheidungen treffen. Und solange diese Erziehung nicht da ist, solange die in den Familien diese Individualität nicht vorhanden, sondern bitte diese Menschen nicht kommen und sagen, ja, freiwillig, alles ist freiwillig und vor allem nicht als Emanzipation, Selbstbestimmung, auch wenn Einzelnen das tun. Aber eine Frage zu dir. Ich habe, glaube ich, bei Corona also mehrere Projekte gehabt und habe angefangen, irgendwelche Schubladen aufzuräumen. Dann habe ich eine Kiste von dir gefunden, von der Zeit, bevor wir überhaupt zusammen waren. Und da habe ich ein Kopftuch gefunden. Und ich weiß ja, dass du ein bisschen so, ich weiß nicht, aus welchem Gründen zugeneigt hast, diese Religion anzunehmen. Was jetzt nicht der Fall ist, nicht, dass die Leute denken, ich habe dich jetzt geheiratet und jetzt bist du auf einmal freiwillig muslimisch geworden. Wir haben das hier schon einmal thematisiert. Eigentlich haben wir uns kennengelernt, da warst du schon ein bisschen so am Nachdenken und nach 2 Monaten war das kein Thema mehr. Aber warum wolltest du das? Oder warst du überhaupt damals so nah, auch ein Kopftuch zu tragen, außer in der Moschee?
Da war übrigens mehr als ein Kopftuch drin. Da waren mehrere drin. Wir haben uns kennengelernt, nachdem ich ja 7 Jahre oder 8 Jahre in der türkisch-kurdischen
Zwischenwelt
gelebt habe. Aber es gibt ja vielleicht Hörerinnen und Hörer, die jetzt neu eingeschaltet haben und ab jetzt den Podcast verfolgen. Hören Sie nochmal rein bei Folge, ich weiß gar nicht mehr, 3 oder so?
Hören Sie das nicht rein, bitte.
Jedenfalls ist die Familie sehr konservativ, also sehr sunnitisch, muslimisch, ich kann nicht sagen gewesen, weil sie es immer noch ist. Und in der Familie gab es viele, die auch den, ist das jetzt verfassungsrelevant, wenn ich sage, zu den Grauen Wölfen sich zugehörig gefühlt haben.
Verfassungsfeindliche Organisation.
Ja, genauso gab es ein bisschen kommunistischere Strömungen auch in der Familie. Also es ist eigentlich alles, was so die Türkei zu bieten hat an Spektrum. Und ich war sehr früh schon konfrontiert mit der Frage, ob ich nicht meine Religion auch wechseln will, ob ich damit einverstanden bin und zufrieden bin. Übrigens, wenn ich jetzt darüber spreche und du bist dabei, was anderes an deinem Handy zu machen, habe ich nicht das Gefühl, dass du viel zuhörst. Nee,
doch, ich höre zu. Ich suche ein E-Mail, der da diese... Warum musst du jetzt die Zuhörer sagen, dass ich das...
Weil mich das irritiert, wenn nein, ich gerade mein Innerstes
ich kann
nach
beides
außen
machen.
Kehre. Nein!
Warum kämpfst du gegen mein Handy die ganze Zeit, seit Jahren? Ich kann beides machen. Ich höre zu und ich suche ein E-Mail, den wir ja auch...
Nein, das ist einfach überraschend, dass gerade wenn ich darüber spreche, wie meine erste Ehe war, meine bestimmten Erfahrungen dort dann.
Ja, psychologisch sehr interessant. Ja.
Weichst du aufs Handy aus. Wo war ich stehen geblieben? Also die Familie ist eben sehr konservativ. Alle Frauen in der Familie tragen Kopftuch. Also es gibt kein einziges Kind. Ja, also die Kinder dürfen bis 12 ungefähr Kopftuch tragen. Es gab dann den einen Cousin.
Ab 12.
Ja, so ab 12, 13.
Siehst du, ich höre zu.
Vielen Dank dafür. Ab 12, 13 fangen die an, Kopftuch zu tragen. Es gab den einen Cousin, dessen Familie in der Türkei gewesen ist. Und dann irgendwann kam seine Frau und seine älteste Tochter war schon 15. Die Mutter trug oder trägt auch Kopftuch, war aber total dagegen, dass ihre Tochter Kopftuch tragen soll. Und dann hat aber die Familie auch, und zwar die Großfamilie eigentlich, also die Patriarchen von oben im Grunde genommen, dann gesagt, nein, es ist aber wichtig, dass sie ein Kopftuch trägt in Deutschland. Wir sind nicht in der Türkei und gehört einfach jetzt hier dazu. Wir müssen sie ein bisschen schützen vor dem, was da passiert. Und dann hat sie es eben auch getragen und die Familie oder die Mutter und die Tochter, die haben sich dem eben auch unterworfen oder es eben einfach auch gemacht. Ohne, sie haben ein bisschen diskutiert, aber an einem bestimmten Punkt haben sie auch festgestellt, okay, sie kommen und können sich da auch nicht weiter bewegen. In der Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, habe ich schon gemerkt, dass eben diese Art und Weise, dass ich kein Kopftuch trage, dass ich auch eigentlich ja sehr, sehr lange immer gesagt habe, nö, das ist, ich bin mit meiner Religion zufrieden. Ich sehe überhaupt keinen Grund, irgendwie jetzt meine Religion zu wechseln. Ich weiß nicht, was ich davon Besseres zu erwarten habe. Das hat eine gewisse Distanz bewahrt und war auch immer das am Anfang, solange ich auch dann Thema Sprache kam natürlich auch noch dazu, dass ich auch die Sprachbarriere hatte, aber es war schon am Anfang so die ersten 3-4 Jahre, wo es irgendwie ich halt eher zu den Männern gezählt wurde. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt mit mir gar nicht wusste, wohin mit mir, aber es war schon, dass wenn wir uns getroffen haben mit der Familie, saß ich eher bei den Onkels und bei den Cousins, die auch Deutsch sprechen, als jetzt bei den Frauen in der Küche. Das hat sich dann gewandelt. Wie gesagt, als ich dann angefangen habe, Türkisch auch zu sprechen und zu verstehen, bin ich mit wachsenden Türkischkenntnissen in die Küche gewandert.
Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Riesenleistung.
Was jetzt, das Türkisch gelernt habe?
Nee, dass du in der Küche...
Nee, dann war es eben schon mal eindeutiger, wo ich, also das war dann eine, ich habe auch gemerkt, eine Entlastung, weil ich schon diese Dynamik einfach gestört habe, ja, weil es einfach jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. So. Und in der Küche gab es hochinteressante Gespräche eigentlich zwischen den Frauen. Die waren sehr offen, auch untereinander, haben sich über ihre Männer ausgetauscht.
Ich weiß, ich bin davon traumatisiert.
Wieso? Ach so, weil du als Junge das mitbekommen hast, als Kind.
Weil als Junge, weißt du ja, psychologisch gibt es in eine patriarchalische Struktur zwei so Ereignisse, die Kinder ein bisschen prägen. Der eine ist, bei mir war ich leider, also nicht leider, war ich Gott sei Dank viel, viel zu klein, um das mitzukriegen. Ich glaube, mit 7, 8 Tagen wurde ich beschnitten. Aber bei anderen, vor allem der türkischen Community, passiert es auch manchmal mit voller Bewusstsein. Also mit 4, 5, 6, 7, mit einem Riesenfest, wo eigentlich die Männlichkeit gekürzt ist. Das ist psychologisch sehr, sehr interessant. Und der zweite, dadurch, dass wir Geschlechtertrennung haben, auch in meiner Familie, in großen Festen gibt es zwei sozusagen separate Gruppen, die Frauengruppe und die Männergruppe. Und jetzt fragt man sich, ja, was ist mit den Kindern? Und die Kinder gehören, auch die männlichen Kinder, also die Jungs, gehören auch zu den Frauen, bis sie irgendwie 10 oder 11 werden. Bis man anfängt, irgendeinen Schnurrbart zu bekommen. Dann wird man sozusagen rausgeschmissen von der Frauen, die dürfen da nicht. Aber ich habe viele Gespräche mitbekommen, so mit 8, 9 unter die Frauen. Und wenn ich jetzt an meine verstorbene Tante und was sie da an erotische Abenteuer erzählt hat, bis heute ein bisschen...
Deswegen kann ich auch verstehen, dass viele sagen, die diese Innenwelt erleben, ja, von den Frauen mit Kopftuch, dass da gar nichts tabuisiert wird, dass die sehr offen sprechen, teilweise vielleicht sogar offener, als ich das in meinem Freundeskreis gemacht habe und auch hemmungsloser und auch mit mehr Humor und Witz Und das ist eben genau dieser Unterschied zwischen dem, was in der Innenwelt passiert und dem, was in der Außenwelt passiert. Und da hat dann aber die Cousine von meinem damaligen Mann sehr große Probleme mit ihrem Mann, mit ihrem Ehemann bekommen, weil sie mit dem Kioskverkäufer für seine Verhältnisse, für seinen Geschmack einfach zu offensiv gesprochen hat. Und er das als Flirten interpretiert hat. Und dann hat er ihr verboten, an den Kiosk zu gehen. Was hat sie gemacht? Sie hat einfach mit dem ein paar Scherze gemacht und gelacht. Und das war für ihn einfach Bedrohung. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann sind die großen Söhne, durften dann nur noch zum Kiosk alleine gehen. Und sie durfte das nicht mehr machen. Oder heimlich, wenn sie sich Zigaretten kaufen wollte. Aber also es ist eben vieles, was dann heimlich passiert und was sozusagen in dieser Schein- und Schattenwelt verschoben wird. Aber deine Frage war ja was anderes. Deine Frage war
genau.
Ja.
Ich warte.
Deine Frage war ja was anderes. Also deswegen war ich sehr stark in diesem Ganzen, in dieser Denkwelt mit drin. Und mein damaliger Mann hat sich ja dann dafür entschieden, eine Frau dann doch für den Rest seines Lebens
meine
haben.
Meine Frage, aber was
anderes? Warte kurz. Haben zu wollen, die in diese Richtung geht und die so lebt und die so ist. Weil er im Grunde genommen mit all den Dingen, die ich entschieden habe und gemacht habe, dann doch irgendwann echt Schwierigkeiten hatte. Ich bin einfach nach Budapest gegangen und habe ein Auslandssemester gemacht. Und in seinem Kopf, was kann man anderes machen, außer ein Auslandssemester haben zu wollen, als verheiratete Frau. Wir waren schon 5 Jahre verheiratet. Okay, die will offensichtlich Abenteuer. Die will nicht mehr mit mir zusammen sein. Die will irgendwelche anderen Männer kennenlernen und mit denen Erfahrungen sammeln. Was natürlich überhaupt nicht der Fall war und auch überhaupt nicht meine Intention und auch meine Motivation war. Aber all dieses sozusagen mit diesem Konzept, wie ich gedachte, dass ich in dieser oder zwischen diesen Welten und zwischen diesen Lebenskonzepten irgendwie Brücken bauen könnte, hat nicht geklappt. Und meine Bewältigungsstrategie und meine Bearbeitungsstrategie war, okay, ich probiere es danach mal aus, wie sich das anfühlt, wenn ich diesen einen Teil, also dieses übernehme, wenn ich jetzt die Kleidung trage. Und dann habe ich ab und zu, wenn wir Familienfeste hatten, dann mit denen, da war ich aber dann nicht mehr zusammen mit ihm, sondern das war sozusagen, glaube ich, auch ein Teil meiner Rache. Dann habe ich die Kleidung angezogen, so wie die ganzen anderen Frauen. Und das, um herauszufinden, wie sich das anfühlt und ob ich mich die ganze Zeit gegen etwas gewehrt habe, etwas anzunehmen, was vielleicht am Ende doch gar nicht so schlimm ist. Und es war sehr interessant, sich so wahrzunehmen. Also wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, habe ich mich nicht erkannt. Dann dachte ich, huch, wer ist das denn? Aber die Wahrnehmung von den ganzen Menschen innerhalb dieser Familie war, oh, jetzt wow. Bist du eine von uns. Wow.
Großartig.
Es haben sogar die entfernten Verwandten aus der Türkei angerufen und wollten unbedingt mich in der Videotelefonie sehen, weil sie das nicht geglaubt haben und einfach quasi wie so ein, ja, ich will es jetzt nicht negativ sagen, aber wie so eine Sensation, so ein Sensations-Zootier oder so, wie alle zu den Pandas gelaufen sind in den Berliner Zoo. So ungefähr war das für eine Zeit. Und es hat mir natürlich in meiner Seele sehr gut getan, so viel positive Aufmerksamkeit zu bekommen, nachdem ich dieses wahnsinnige Opfer gewesen bin, was so von ihrem Mann so
aber freiwillig alles
fallen gelassen wurde. Und dann habe ich aber, das war eine kurze Phase, das waren vielleicht so, weiß ich nicht, 2-3 Monate. Und im Grunde genommen habe ich dann aber obwohl ich ja 7-8 Jahre sehr drin war in dieser Großfamilie und mich auch als Teil dessen verstanden habe, habe ich plötzlich gemerkt, okay, durch die Art und Weise, wie ich mich jetzt kleide, wenn ich da bin und sie mich wahrnehmen, bin ich noch ein Stückchen tiefer reingerutscht und bin jetzt ein komplettes Teil der Familie. Damit kommen aber noch ganz andere Aufgaben auch auf mich zu und andere Erwartungen auf mich zu.
Und Kontrolle.
Und deswegen habe ich dann eigentlich recht schnell gemerkt, das ist, das war vorher mein ganzes Widerstreben und mein ganzes sich wehren und irgendwie fernhalten war schon richtig. Und dieses ganze, wie weit kann ich gehen, auch mich anzupassen? Es war eine sehr interessante Erfahrung für mich, um dann auch Grenzen ziehen zu können und auch klarer sagen zu können, das ist für mich nicht Mündigkeit, das ist für mich nicht Eigenständigkeit. Auch dieses Gefühl zu haben, nach der Trennung von ihm war das echt so, dass ich teilweise richtig Angst hatte, Dinge nicht alleine schaffen zu können. Weil bis dahin hatte ich in meinem gesamten Erwachsenenleben, ja, also von 19 bis dann 27, 28, hatte ich ja immer mindestens 12 Leute sofort, die ich anrufen konnte mit allem Möglichen. Die mir haben mir geholfen beim Umzug, die haben mir geholfen mit allen Dingen, die mich irgendwie vor Schwierigkeiten gestellt haben. Und da hatte ich sofort, 3 Minuten später, waren die alle da.
Das ist das Positive an Kollektivismus.
Richtig. Und das hat mir Angst gemacht. Und dann habe ich Stück für Stück Erfahrungen gesammelt, dass erstens schaffe ich die Dinge auch alleine, mir fallen auch andere Lösungen ein und ich kann mir auch Hilfe von außen holen, die nicht Dinge an Bedingungen knüpft. Und habe für mich festgestellt, dass einfach ich zu frei, glaube ich, auch aufgewachsen bin, um mich so eingrenzen zu lassen. Das heißt, mein Konzept von mir, wie ich leben will, wie weit ich auch meine Selbstbestimmung für selbstverständlich auch für mich bewahren möchte, habe ich in diesem sich selber sozusagen zurücknehmen entdeckt oder wiederentdeckt.
Es ist interessant, dass wir uns kennengelernt haben. Hat er mal angerufen und dich gewarnt von Araber. Meinte, Araber schlagen ihre Frauen.
Mm. Naja, in der Kategorie des Rassismus sozusagen, also die Türken haben ja immer, also diese Familie zumindest, ich will es nicht verallgemeinern, aber diese Familie hat sehr abwertend über Araber gesprochen, ja. Auch bevor du in mein Leben getreten bist.
Ja.
Auch über die Sprache.
Die haben aber jetzt die letzte Frage, die mich sehr, sehr beschäftigt. Wir erziehen ja unsere Tochter zur Selbstbestimmung, zur Rebellion. Die rebelliert ja jeden Tag gegen mich. War interessant, dass wir einen Film geguckt haben und die ganze Zeit irgendwie
mit dem Ellenbogen.
Mit Ellenbogen. Immer wenn es irgendwas Seite passiert gepufft. Im Film, wollte sie das an mich abarbeiten. Was tun wir, wenn unsere Tochter jetzt mit 16, 17 kommt und sagt, ja, ich habe jetzt den Islam entdeckt und will jetzt ein Kopftuch tragen? Das wäre ja der perfekte, bitte hört das nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Tochter diese Podcast hört. Aber was machen wir dann, wenn sie dann mit Kopftuch kommt?
Also ich glaube, dass wir nicht dagegen arbeiten dürften. Ich glaube, wir dürfen unsere Sorge und unsere Bedenken und unsere Perspektive auch formulieren. Aber ich glaube, es ist ultra wichtig, dass wir trotzdem ganz, ganz klar machen, wir begleiten dich, wir sind an deiner Seite, wir sind deine Unterstützung. Du kannst dich auch wieder umentscheiden. Egal, welche Entscheidung du triffst, wir sind bei dir und wir sind deine Eltern, wir lieben dich.
Natürlich, keine Frage. Und ich glaube, unsere Erziehung zur Selbstbestimmung wäre nichts wert, wenn wir das tun. Also ich habe Freunde, die sagen, das kommt nie, keine Angst. Auch die Patentante sagt, das passt nicht in den Konzept, das wird nicht passieren. Aber sollte das passieren, kann ich immer noch gegen das Kopftuch als Symbol sein und trotzdem akzeptieren muss, dass meine Tochter sowas trägt und ich werde sie nicht ein kleines Stückchen bisschen weniger leben deshalb, sondern im Gegenteil. Ich bin der Vater und meine Liebe ist bedingungslos und das soll und wird auch so bleiben. Aber nach außen natürlich wird das gefundene Fressen vor alle, von den Islamisten, die sagen, guck mal, einer der großen Islamkritiker mit dem neuen Buch Operation Allah gegen den politischen Islam hat jetzt eine Tochter, die Kopftuch trägt. Mhm. Und die Rechten werden sagen, ja, guck mal, wir wussten immer, dass er eigentlich eine Lüge betreibt und eigentlich innerlich nicht integriert und eigentlich den Islam super gut findet. Und guck mal, seine Tochter trägt jetzt ein Kopftuch.
Mhm.
Also wird spannend.
Es wird spannend.
Cool. Ich gehe jetzt mich vorbereiten auf Interviews.
Mach das.
Du holst unsere Tochter heute von der Schule ab.
Wir sind wieder bei der klassischen Rollenverteilung?
Nein, heute. So, abonniert uns, hört das, leitet das weiter, kauft mein Buch Operation Allah auf Amazon oder im Buchhandel. findet uns gut, gibt uns 5 Sterne. Wir sind überall da zu finden, wo Podcasts gibt. Und bitte schreibt uns auch E-Mails. Wir lesen sie alle und werden irgendwann alle beantworten.
Schreibt uns auf, ich musste gerade kurz nachdenken, ob du fertig bist, herzunterbibi@welt.de.
Du weißt nicht, wann ich fertig bin?
Manchmal machst du so eine Kunstpause und dann geht's doch nochmal weiter und dann habe ich jetzt einfach gewartet.
Wir reden hier über Reden.
Reden.
Genau. Tschüss.
Tschüss.